Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde, zu einer neuen Ausgabe des JWR Podcast. Schönen guten Abend, Dieter, wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Abend, Dean. Ja, es geht mir gut. Wunderschönen guten Abend zu den Zuschauern. Selbstverständlich auch. Wir schauen mal, was draus wird aus dem Abend.
Und zwar geht es um das Zellgedächtnis. Das ist etwas, was vielleicht mal der eine oder andere vielleicht mal, ich gehe mal davon aus, bei Galileo mal gesehen hat auf ProSieben, wo es um das Zellgedächtnis geht. Im Grunde genommen ist es relativ einfach erklärt. Gehen wir mal von dem Beispielfall aus, ich benötige im Laufe meines Lebens ein neues Herz und bin auf ein Spenderherz angewiesen. Und irgendwann ergibt sich dann für mich die Situation, dass ein Spenderherz gefunden wird und dieses Spenderherz wird mir eingesetzt. Natürlich stammt dieses Herz nicht aus einem Labor, sondern aus einem anderen Menschen, der verstorben ist. Sobald mir dieses Herz eingesetzt wird, fange ich an, unbewusst oder vielleicht auch bewusst, Wesenszüge des Verstorbenen zu entwickeln, wie wenn er beispielsweise vorher ein Marathonläufer gewesen wäre. Und ich hatte vorher nie daran gedacht, laufen zu gehen. Und durch das Herz entwickle ich auf einmal diese Gefühle, diesen Wunsch dahin, das Gleiche zu machen wie der Verstorbene. Darum geht es beim Zellgedächtnis. Und das ist ja ein Thema, was auf der einen Seite natürlich erstmal mit Organen zu tun hat, etwas Fleischiges sozusagen, aber auf der anderen Seite etwas mit dem Thema Bewusstsein oder mit dem Ich, wie ich es vielleicht mal definieren würde, zu tun zu haben. Wo bewegen wir uns hier?
Ganz schwere Frage, weil es für mich eine subjektive Geschichte ist. Also eine persönliche Meinung habe dazu. Ich habe das ist nicht wissenschaftlich, das kann man, glaube ich, auch nicht wissenschaftlich definieren. Aber ich könnte mir vorstellen, jeder Mensch hat ein Bewusstsein. Das wäre kein Mensch. Das wäre einfach nur ein Körper, eine Hülle. Und dieses Bewusstsein, glaube ich mittlerweile, dass sich das auch an diverse Körperteile heftet und erst mit dem Tod sich wieder ablöst. Das hat man schon öfters gehört, wenn man Nahtod oder auch Todesszenen hört von Leuten, die das erlebt haben und nochmal ins Leben zurückgeholt wurden, dass sie über dem Körper geschwebt haben. So, aber ich glaube, die Ablösung erfolgt erst tatsächlich. Es gibt ja diesen Ritus, dass man 3 Tage einen Menschen aufbahrt und dann erst in die Erde senkt. So war es früher. Sogar war das schlicht einfach Sitte. Der Tote stand also am Esszimmertisch irgendwo oder Wohnzimmertisch und war da 3 Tage aufbewahrt in der Wohnung. Das war früher so. Und das hat man nicht umsonst gemacht. Ich glaube, man wollte dem Toten die Möglichkeit geben, der Seele sich zu lösen vom Körper, um einfach Freiheit zu gewinnen.
Gab
Und,
es
aber
dafür
auch.
eine, gab es dafür eine religiöse Definition vielleicht dafür auch, von der du weißt?
Nee, keine Ahnung. Also religiöse Definition, Moment, müsste ich überlegen.
In dem Sinne, dass man sagt, vielleicht aufgrund eines Glaubens, sagen wir mal, der katholische Glauben, der damals gesagt hat, dass man den Toten 3 Tage lang dort aufbahren muss, damit eben der Geist sich von dem Körper löst. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es wahrscheinlich auch sehr kultur- oder religionsabhängig war.
Was ich da jetzt sage, ist garantiert verkehrt. Also ich glaube nicht, dass es mit dem katholischen Glauben was zu tun gehabt hat, aber ich denke mir, dass das schon sehr alte Vorstellung davon ist, wie man einen Toten zu bestatten hat, ordnungsgemäß, dass man ihn erstmal 3 Tage ruhen lässt und an dem Ort, wo er gelebt hat. So war das früher. Und ich denke, das wäre auch heute noch sinnvoll. Ich wünsche mir das, dass man mich hier in der Wohnung, im Sarg von mir aus, auch wenn er zu ist, 3 Tage lang ruhen lässt, damit ich die Möglichkeit habe, als Geist mich von meinem Körper zu lösen. Ordnungsgemäß, so. Und dann von mir aus ab in die Erde, kein Problem. Oder verbrennen oder was auch immer, da habe ich auch kein Problem mit. Die Frage ist, was passiert, wenn mir ein Organ entnommen wird? Was passiert dann mit meinem Körper? Der ist noch nicht richtig tot, das wird ja bei lebendem Körper gemacht. Das heißt also, der Geist ist noch im Körper. Das Bewusstsein ist noch im Körper. Was passiert dann? Das ist ja die Frage, die wir uns gestellt haben heute als Thema. Wandert ein Teil des Bewusstseins der Seele mit zum neuen Körper, dem Ort, wo das Organ hintransplantiert wird, oder bleibt es im Körper? Also das ist eine schwierige Frage, glaube ich.
Du hast am Anfang erwähnt, dass das Bewusstsein oder die Seele auf manche Organe treffen kann. Hast du eine klare Vorstellung davon, um welche Organe es geht oder um welche Organe es vielleicht nicht geht, welche vielleicht wirklich nur Bestandteil des Körpers sind?
Ist eine Vermutung von mir. Also ich gehe davon aus, dass ich, wenn ich einen Körper beseele, den ganzen Körper von unten bis oben beseele, wenn meine Seele gesund ist, sage ich mal. Aber da bin ich nicht sicher. Das ist eine Vorstellung von mir. Durch meine Telepathie habe ich ja einiges gesehen. Ich habe ja meine Zeugung gesehen, damals. Da war ich auch ein ganzer Körper. Da war ich ja auch nicht nur Geist. Ich habe den ganzen Körper gespürt und wie ich durch die Gegend geflutscht bin, das war schon beachtlich. Also ich kann mir vorstellen, dass die Seele mit dem ganzen Körper verbunden ist, nicht nur mit einzelnen Körperteilen, nicht nur mit dem Kopf oder mit dem Herz oder mit dem Bauch oder wie auch immer man das definieren will. Ich denke, wir sind als Seele mit dem ganzen Körper eine Einheit. So möchte ich sagen. Ja.
Wie hast du deine Zeugung empfunden und wie hat die ausgesehen?
Ich war frei. Ein großes Freiheitsgefühl. Ich schwamm durch einen See, den ich nicht als See empfunden habe. Ich hab mich einfach vorwärts bewegt vor lauter Freude, dass ich frei war und bin auf ein großes, helles Licht zugeschwommen und bin dann dort mit meinem rechten Ohr hängen geblieben. Mit dem habe ich immer noch Probleme. Bin dort mit meinem rechten Ohr hängen geblieben und das hat mich sehr betrübt oder ich war sehr traurig darüber. Und habe also auch in meiner Jugend sehr oft Ohrenschmerzen gehabt rechts, wo kein Mensch genau wusste, warum, weshalb. Wenn ich die Geschichte erzählt habe, ich hab das und das mal geträumt, da haben die gesagt, ja, der Junge hat eine Klatsche. Eine ganz normaler Vorgang. Also diese Zeugung war also beeindruckend für mich. Die habe ich also auch nie vergessen. Und ich hatte damals zu dem Zeitpunkt als Kind, da war ich zwischen 6 und 8 Jahre alt, also als ich diesen Traum immer wieder gesehen habe, immer wenn ich stark Ohrenschmerzen hatte, habe ich diesen Traum gesehen, der Zeugung. War auch keiner da, der mir da erklären konnte, was ich da gesehen habe. Ganz klar, wie denn auch. 62 war, glaube ich, der erste Farbfilm, wo man mit einem Kamera die Befruchtung eines Eis gesehen hat. Da habe ich gedacht, oh, das kenne ich, das habe ich schon gesehen, als Kind schon gesehen. Unglaublich. Weiß ich, auch ganz verrückt. Aber das sind so Sachen. Was war zuerst? Die Henne oder das Ei, ne? Oder der Hahn oder das Ei? Da ist die Frage beantwortet.
In dem Moment beschreibst du ja, wie du es beschrieben hast, ja den Befruchtungsvorgang, dass du als
Absolut, ja.
Spermium ja genau auf die Eizelle zugeflogen bist oder zugeschwommen bist. Wenn du diesen Traum öfter gehabt hast, hast du dieses, wo du da durchgeschwommen bist, hast du das als Welt empfunden? Also, weil du das ja mit dem menschlichen Geist ja dann sozusagen ja observierst dann ja.
Ich glaube, es war mehr das Bewusstsein, was mich das hat sehen lassen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob so ein Spermium Augen hat. Ich habe keine Ahnung. Aber das, was ich gesehen habe, war sehr hell. Ich habe das gelbe, große, mondähnliche Gebilde gesehen. Ne? Mittlerweile sage ich mondähnlich. Früher hätte ich gesagt Mond. Ne? Da war ein Mond, da bin ich dran hängen geblieben mit meinem rechten Ohr. So habe ich das als Kind empfunden. Und sehr schmerzhaft war das dazu, zumal ich ja immer dann wieder Ohrenschmerzen hatte auf der rechten Seite. Dieses Sehen damals, was hat damals schon angefangen, wenn man so will? Aber das hat man natürlich nicht als solches definiert, dass ich jetzt irgendwas Übersinnliches sehen konnte. Wahrscheinlich hat das sonst nur wenige Menschen gesehen, sowas, diese eigene Befruchtung. Das ist ja schon verrückt, oder die Befruchtung des Eis, besser gesagt. Ja, das ist schon derb, schon
Was
derb.
passiert am Ende des Traums? Also ganz am Ende, was ist das Letzte, woran du dich erinnerst, was du immer wieder gesehen hast?
Fürchterlicher Ohrenschmerz. Das war immer das Problem. Das hat mich quasi immer wieder rausgerissen aus dem Traum, weil ich hier immer den Traum nur hatte, wenn ich Ohrenschmerzen hatte, wenn ich also Mittelohrentzündung hatte, was auch immer, irgendein Schmerz da innen drin.
Hast du ein Gefühl dafür entwickelt, wie lange diese Traumsequenzen gedauert haben, vom
Nein.
Hinschwimmen?
Nein. Nein, das war relativ schnell. Vielleicht, das ist 3, 4 Sekunden gewesen sein. Höchstens 5 Sekunden mehr, vielleicht. Aber das ist eine Vermutung von mir. Also, das weiß ich nicht. Aber war schon hochinteressant. Nur kommt mir natürlich kein Mensch. Wie gesagt, ich habe 3 Ärzte in der Familie oder 4 Ärzte in der Familie gehabt damals. Wenn ich denen mit so einer Geschichte gekommen wäre, die hätten gesagt, naja, komm, jetzt spinnt da ganz der Kleine. Kannst du vergessen. habe ich auch gar nicht getraut, mir sowas zu erzählen. Ich wusste ja auch selber nicht, wie ich das überhaupt erzählen sollte. Das ist ungefähr so, als wenn Moses eine Rakete sieht, wie soll er die erklären? Das ist dasselbe. Das ist schon verrückt. Das ist schon verrückt.
War das deine erste Erfahrung, die, sage ich mal, nicht der normalen Welt, der normalen Realität entsprach?
Ja. Na gut, das war der erste Tag meiner
Nein, nein, nein,
Existenz.
nein, nein. Ich meine nicht der erste Tag deiner Existenz, sondern als im Alter von, wie du gesagt hast, sechs Jahren,
Sechs, 7 Jahre. Du,
sechs, sieben Jahren.
das weiß ich nicht mehr. Man hat natürlich viele Empfindungen gehabt oder viele allmöglichen Kram, aber ich habe zum Beispiel zwei UFOs gesehen, wusste ich nicht. Aber da wären fallende Steine, die vom Himmel fallen. Für mich waren fallende Wacken, so graue Wacken waren, also im Sauerland. So graue Wacken, das war ein normaler Vorgang, wenn die vom Himmel gefallen sind. Das hat man halt gesehen. Ja, da hat sich keiner darüber aufgeregt, hat auch keiner darüber gesprochen, das war halt so.
Wo hast du das gesehen?
Natürlich fallen keine Wacken vom Himmel im Sauerland. Ne, das waren wahrscheinlich UFOs, keine Ahnung. Aber
Wo
das in Attendorn, in
das
meiner
hast du
Heimatstadt.
mit
Das
deinen
war
eigenen Augen?
mit meinen Augen, na ja, natürlich, ich bin ja nicht blöd, klar.
Nein, 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 nein. Ich frage vielleicht wieder mal aus den Augen eines Aliens, wie wir es in der
Nein,
letzten
nein, nein,
Ausgabe
nein, ganz,
erfahren
no
haben.
ganz normal, ganz normal mit meinen Augen morgens auf dem Weg zur Schule. Das war, ja, ich war immer so 3 Minuten nach 8 in der Schule, um 8 Uhr fing die Schule an. Um 4 Minuten nach 8 war der Lehrer in der Klasse. Also ich war immer so 10 Sekunden vor ihm und war auf dem Weg zur Schule und fielen graue Wacken vom Himmel. Ganz normaler Vorgang. Hat sich keiner was bei gedacht. Also ich jedenfalls nicht.
Warst du dann in dem Umfeld der Einzige, der das gesehen hat?
Ich habe ja keinen gefragt. Ich weiß das nicht, ob das andere noch gesehen haben. Keine Ahnung. Ich war jeweils ziemlich der Letzte, der in die Schule kam. Das war sicher. Aber ob das andere noch gesehen hat, keine Ahnung.
Hat dich das denn nicht so interessiert, dass du da vielleicht auch mal geforscht hast, da mal hinzugehen, wo das vielleicht runtergekommen ist?
Das war zu weit weg. Also der war also, ich glaube, hinter der Stadt ist er irgendwo runter. Da, wo jetzt die Biggetalsperre ist, da ungefähr ist, muss der runtergekommen sein. Von meinem Auge her. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das war so eine Schätzung, grobe Schätzung, jetzt heute. Das muss also, ja, ziemlich Biggetalsperre vorne. Da, wo jetzt der Trichter steht, wo das Wasser abgelassen wird an der Kaimauer. Da irgendwo muss der runtergekommen sein. Aber das war natürlich kein Stein, das ist klar. Logisch. Fallen keine Steine vom Himmel. Jedenfalls wenn, dann glühen sie und sind rauchen, was auch immer. Aber nicht einfach mal so lapidar, so flockig, lockig da oben runter. Das funktioniert nicht.
Kannst du das in Metern ungefähr abschätzen, vom Augenmaß her, wie viel Meter Entfernung das abgestürzt ist? Oder Kilometern?
Ach,
Ungefähr.
das waren ungefähr 2, 2,5 Kilometer. Weiter ist das nicht weiter weg. Weiter war das nicht weg. Also. Da gab es die Digitalsperre noch nicht, wohlgemerkt. Da war noch die Bigge unten drin, die ging nach Olpe rüber, da waren noch Dörfer unten im Tal. Das gab es damals noch nicht. Aber das war schon, ja, habe ich auch noch nie erzählt, zum Beispiel, das Ding jetzt. Ne? Das ist mir gerade eingefallen. Weil das, diese Befruchtungsgeschichte war schon extrem. Und dieser Stein, das war nicht der einzige Stein, es ist noch ein Stein runtergefallen, aber da war ich beim Spielen nachmittags irgendwo im Steinbruch in Attendorn. Und da kam eine kleine Piper geflogen, so eine Einmotorige. Und hinten dran ist so ein weißer Stein runtergefallen. Ja, war normal, im Sauerland war das normal, dass der Stein auch vom Himmel fallen. Also wie gesagt, keine Ahnung, was das war. Ich habe wirklich keine Ahnung. Damals gab es für mich keine UFOs oder Außerirdische. Das waren halt einfach weiße Steine, graue Steine. So, fertig, ping aus.
Wenn da direkt ein Flugzeug davor war,
Könnte auch.
kannst du eine Einschätzung dazu geben, um was für Größen es sich da handelt?
Es sah aus. Zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, der hätte eine Papiertüte aus dem Fenster geschmissen und irgendwas vom Bäcker drin gewesen wäre. So hat es ausgesehen. Aber es ist anders geflogen. Eine Papiertüte fällt ganz langsam runter. Ein Stein fällt relativ schnell runter. Der ist relativ schnell runtergefallen. Aber auch da, bin ich dann suchen gegangen. Diese Papiertüte, ich war damals als Kind noch der Glauben, das war eine Papiertüte. Bin da suchen gegangen, hab's aber nicht gefunden. Obwohl sie hätte eigentlich nicht weiter liegen müssen irgendwo. Weil der Pilot hat damals das Dienstmädchen vom Doktor, der nebendran gewohnt hat der überflogen, der hat mit der posiert. Das weiß ich noch. War ganz lustig. Der kam aus Münster da oben, der Pilot. Das weiß ich, das hat mir dann der Sohn vom Doktor erzählt, der war genauso alt wie ich. Und er wusste dann also, dass der Pilot, also die Küchenhilfe da besucht hat, ne? Also rum drüber geflogen ist, hat gewackelt mit den Flächen und so weiter. Aber ob der, normal ist es verboten, aus dem Flugzeug irgendwelche Dinge rauszuschmeißen. Das darfst du nicht. Ne? Egal, ob es Papier ist oder sonst irgendwas. Wusste ich aber damals auch nicht. Also von daher bin ich davon ausgegangen, war eine Papiertüte. Aber der andere, der graue Wacken, das war also sicherlich kein Stein, der da vom Himmel gefallen ist. Das ist mal ganz sicher. Aber es ist schon verrückt.
Das ist ja erstaunlich, dass, was du alles mit deinen eigenen Augen siehst, oder
Ja, aber
wenn.
man hat sich nichts dabei gedacht, ne? Man hat sich nichts dabei gedacht. War halt normal. Ganz
Ja.
normaler Vorgang.
Du hast erwähnt, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, über das wir heute sprechen wollten, du hast erwähnt,
Ach
dass
ja, Thema.
über diese Phase von 3 Tagen sich ja die Seele von dem Körper lösen muss.
Ja.
Wie löst sich der Geist vom Körper? Wie funktioniert das?
Ja. Ich glaube, es ist ungefähr so, dass wenn die Seele merkt, na gut, der Träger von mir ist tot, dass er dann sagt, okay, wir nehmen Abschied und gehen dann langsam. So kann ich mir das vorstellen. Ich weiß es aber nicht. Wie gesagt,
Wer ist wir? Wer ist wir?
mir ist die Gemeinschaft der Seelen eigentlich. Also ich bin der Meinung, dass meine Vorstellung von dem, was ich bisher gesehen habe, das muss man immer berücksichtigen dabei. Ich bin ja kein normaler Mensch in dem Sinn. Ich bin habe ja schon ein bisschen mehr gesehen. So, und ich glaube, dass die Gemeinschaft der Seelen dann auch der Seele, die aus dem Körper rauskommt, dann sagt, okay, es ist halt jetzt, der Körper ist gestorben, nun kommen wir wieder zu uns. So ungefähr ist meine Vorstellung davon. Ob das richtig ist, wie gesagt, keine Ahnung. Ich gehe davon aus so.
Ist das dann ein Ruf, den die Gemeinschaft dann vollzieht, um
Ja,
die einzelne Seele zurückzurufen?
ich weiß nicht, ich glaube, die Seele weiß das, was da passiert. Ich glaube, die weiß das. Man lässt ja die 3 Tage Zeit, um sich zu verabschieden, vermutlich, weil du es ja doch viel erlebt in dem Leben. In einem Leben sollte viel erlebt sein. Und dass man sagt, okay, lass ihm 3 Tage. Vielleicht geht es auch schneller, ich weiß es nicht. Der eine geht schneller, der andere geht langsamer. Ja, so kann ich mir das vorstellen.
Ich erinnere mich an unseren letzten Austausch, den wir miteinander hatten, und ich hatte dich dort gefragt, welche Gewichtung der Körper als Masse sozusagen zuzupflichten ist, wenn es darum geht, anzuerkennen, wie wichtig ist die Seele, wie wichtig ist der Körper für das Leben, für das Bewusstsein generell. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass du gesagt hast, dass der Körper als Genussmittel sozusagen gesehen werden kann. Und ich frage mich gerade, wie das in diese Vorstellung, die du gerade auch geteilt hast, reinpasst, weil du das ja so darstellst, und da gehe ich vollkommen mit dir, dass vielleicht gewisse Seelenanteile in das Herz überwandern, anstatt ewig im Gehirn zu verbleiben. Allerdings ist es ja auch so, dass wenn wir diese Annahme treffen, würde das ja bedeuten, dass wir als Seele uns diesen Körper, diese Masse einfach aneignen. Und sozusagen einfach uns einverleiben. Also die Seele verleibt sich den Körper ein. Also es ist ein von innen nach außen Prinzip, anstatt von außen nach innen, was in diesem Fall sehr interessant ist. Und da stelle ich mir dann die Frage, wie passt das denn zusammen, dass der Körper dann beispielsweise oder dass die Seelengemeinschaft sagt, wir geben der Seele jetzt nochmal 3 Tage Zeit, sich vom Körper zu verabschieden. Ist es dann nicht ein vielleicht sadomasochistischer Vorgang, wo man sagt, so, wir nutzen den Körper jetzt nochmal 3 Tage intensiv, weil wir doch eigentlich als Seele, doch wenn wir davon ausgehen, wenn wir deinen Worten Glauben schenken, dass es darum geht, dass die Seele in beliebige Körper nicht von dieser Erde beispielsweise auch komplett außerhalb unseres Universums ja auch fliegen können und da auch eintauchen können, ist, dass wir als Seele uns doch gar nicht so dieses Anrecht oder dieses Besitztum aneignen, sondern wenn es rein um den Körper geht. Verstehst du, was ich meine?
Nee, das ist das Problem. Nein, ich verstehe nicht, was du meinst. Das Problem ist, glaube ich, wenn wir den Körper verlassen, sind wir als Seele, das ist ja auch so eine Erkenntnisgeschichte. Man muss sich darüber klar werden, was passiert dann, wenn wir den Körper verlassen. Wir sind nicht tot. Das ist falsche Annahme. Wir sind, glaube ich, nein, wir sind nicht tot. Wir existieren weiter. Also mein Lehrsatz ist also, wir existieren seit Anbeginn der Zeit bis zum Ende aller Zeiten. Und ab und zu inkarnieren wir einen Körper, wo auch immer, auf welchem Planeten auch immer, vollkommen wurscht. Das ist meine Erkenntnis aus meinem bisherigen Leben, aus meinem bisherigen Sehen. So. Und wenn man davon ausgeht, dann ist ja der Tod eines Körpers das Gefäß der Seele. Dann nur der Tod dieses Gefäßes. Wir existieren ja weiter. Das ist ja das, was für mich vollkommen klar ist, vollkommen sonnenklar ist. Also mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Mein Vater war auch der Meinung, na, wenn ich jetzt sterbe und dann ist alles vorbei. Ich sage, da kannst du nicht von ausgehen. Sag ich, wir sehen uns wieder. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ganz klarer Fall. Also das, aber es ist nicht ganz einfach zu sagen jetzt, naja, der geht jetzt aus dem Körper raus. Wo geht er hin? Wie lange bleibt er hier? Wie lange bleibt er? Das weiß ich auch nicht. Also das sind Fragen, die kommen auf mich zu, wenn es dann soweit ist. Und dann, die lasse ich auf mich zukommen.
Du sagst ja, dass du es weißt. Woran kannst du es konkret festmachen, dass das ist, dass die Seele trotzdem weiter existiert?
Das ist, glaube ich, eine ganz tiefe Erkenntnis in mir. Das ist ein Wissen. Wo kommt das her? Warum mache ich das fest? Tja, das ist eine gute Frage. Also die Gewissheit, dass wir ewig leben, steht schon in der Bibel. Steht schon in der Bibel. So, und nach das, was ich bisher gesehen habe, gehe ich fest davon aus, dass das so ist. Wir existieren ewig. Nur wir leben halt nicht ewig. Wir leben halt unsere Zeit in einem Körper, der eine gewisse Lebensspanne hat und fertig.
Stützt du diese ewige oder den Glauben an die ewige Existenz der Seele, stützt du diesen Glaubensansatz, weil es in der Bibel steht, oder gibt es auch noch andere Aspekte, die du da auch in Betracht ziehst, die das bestärken?
Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich war mit dem LKW in der Nähe von Kaiserslautern und musste eine Baustelle suchen im Sperrgebiet. Und bin da rein und habe dann eine Baubude gefunden, bin da hin. Und da kam jemand raus, das war ein polnischer Mann. Und wir sehen uns und wollte ihn fragen, wo die Baustelle ist, wo wir hin müssen, welche Gebäudenummer, was auch immer. Und ich nehme ihn in den Arm, er nimmt mich in den Arm, wir drücken uns. Warum machen wir das? Das ist ein unglaublicher Vorgang eigentlich auf einer Baustelle. Wenn du auf einer Baustelle bist, da ist alles Mögliche geregelt, aber nicht keine Umarmung. Das muss man also ganz klar sehen. Und er hat mir dann erklärt, wo ich hin musste. Und habe mich rumgedreht. Ich habe gewusst, den Mann kenne ich schon ewig und 3 Tage. Das ist so ein Beweis für mich, dass wir schon ewig existieren, dass wir schon mal zusammen gelebt haben, dass er vielleicht mein Bruder war oder was auch immer, oder mein Vater oder meine Mutter, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das ist so eine Gewissheit, die man dann hat. Dieses Wissen, ja, den kenne ich. Klar, logisch kenne ich den. Das ist Wahnsinn.
Wie konntest du das festmachen? Beschreib den Zuhörern oder den Zuschauern auch mal konkret den Vorgang vom Ausstieg aus dem LKW oder aus dem Gebäude. Wie ist das passiert?
Oh, wir sind mit 2 oder 3 LKWs immer in das Gelände reingefahren. Und ich habe über Funk gesagt, komm, da vorne ist eine Baubude. Wir halten mal an und gehen mal fragen. Da sind wir darauf zugelaufen. Und in dem Moment kam dann auch der Bauleiter raus. Das war wohl der Bauleiter oder Polier oder was auch immer. Und wie gesagt, wir sehen uns. Und es war eine tiefe Zuneigung in mir für den Mann. Alter, wie passiert sowas? Wie kann denn sowas anders sein? Es muss eine Verbindung zwischen uns gegeben haben, früher mal, im anderen Leben, vielleicht schon in 10 Leben vorher, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das sind so Sachen, die mir diese Ewigkeit auch sagen, ne? Dass mir sagt, okay, wir existieren seit ewigen Zeiten. Immer wieder in anderen Körpern, irgendwo auf dieser Welt, in einer anderen Welt, keine Ahnung wo. Ist mir auch vollkommen egal. Aber es gibt mir die Gewissheit, dass das Leben, wenn das zu Ende ist, dann irgendwann weitergeht. Und die Existenz sowieso, aber dass irgendwo auf einem anderen Planeten dann wieder weitergeht. Das weiß ich. Das ist sicher.
Das ist Wahnsinn, dass du das weißt.
Ja, das ist mir vollkommen klar. Also, das ist nicht nur das Wissen, das ist tiefe Gewissheit in mir. Das ist nicht keine Vermutung, naja, es könnte ja sein, eventuell. Nein, das ist mir vollkommen klar.
Wenn wir dann den
Wollen
Körper.
wir mal kurze Pause machen? Du bist ziemlich erschüttert gerade, sehe ich.
Nee, ich bin nicht erschüttert, weil ich versuche gerade den Bogen dazu zu
Ach
bekommen,
so.
dass wir wieder auf das Thema zurückkommen.
Ja, der Geist im Körper, ja. Ja, das ist, ist nicht ganz einfach, ne?
Nee,
Das
ist
ist.
absolut nicht einfach. Ist absolut nicht auch einfach. Ist aber ein schöner Outtake, den lassen wir auch, glaube ich, einfach so unzensiert komplett drin. Das ist doch das, warum die Zuschauer meinen, wir sind jetzt schon weit über die klassische 20-Minuten-Marke hinaus. Von daher, die Kolleginnen, Kollegen, die Freundinnen des Podcasts, die jetzt noch zuschauen, das sind die richtigen
Ja,
Hardcore-Gucker, zu denen
Hardcore.
wir ja
Ja.
alle gehören und auch fleißig im Live-Chat natürlich auch dabei sind. Deswegen auch viele Grüße an den Live-Chat, der gerade
Ja,
stattfindet.
genau.
Mit Sicherheit ist einer von uns beiden Halunken bestimmt auch dabei und fleißig mit am
Also,
Chatten.
wenn ich das nicht verpasse, diese 19 Uhr, die passen mir überhaupt nicht, weil ich verpenne das regelmäßig. Es ist fürchterlich. Es ist wirklich fürchterlich. Also, das ist meine Schuld, ne? Ich werde mir einen Wecker stellen. Ich habe einen Wecker. Warte mal. Hier habe ich einen Wecker. Mal hier. Den werde ich mir stellen. Sieht man das? Da hier sieht man das. Den werde ich mir stellen für 19 Uhr. Warte mal, kann ich da mal einstellen?
Und während Dieter mal für 19 Uhr einstellt, alle Freundinnen und Freunde, die noch nicht abonniert haben, abonniert gerne den Kanal, denn im neuen Jahr geht es natürlich weiter. Das ist sozusagen auch unsere letzte Folge in diesem Jahr, heute am 28. Dezember. Da befinden wir uns heute nämlich schon in weiser Voraussicht. Du wusstest wahrscheinlich schon, Dieter, aber ich sag's auch noch mal gerne offiziell. Hast du den Wecker gestellt?
Ja, der ist hier, guck. So, mal gucken, ob du das sehen kannst. 19 Uhr.
Perfekt. 19 Uhr, das
Wer
ist die
will
Zeit.
bimmeln? Hoffe ich
Das
nicht.
ist die Zeit des JWR-Podcasts. Wir haben allerdings auch vorhin, wo wir auch über das Thema Seele im Körper gesprochen haben, haben wir ja auch einen Punkt angesprochen, den wir heute auch ansprechen wollten, auch ganz, ganz offiziell auch als Thema. Und zwar ging es um das Thema Organhandel. Aber wenn wir das Ganze natürlich sehr positiv auffassen wollen, geht es um das Thema Organspende. Und wir haben vorhin schon einen kleinen regen Austausch darüber geführt, was das Thema Organspende ja auch grundsätzlich betrifft. Und weil für mich ist es ja natürlich klar, aus der Sicht eines normalen Menschen ohne Hintergedanken, der ohne besondere Sicht auf die Dinge über dieses Thema nachdenkt, denke ich mir natürlich, dass das Thema Organspende ein sehr sinnvolles Thema ist für alle Menschen, die selbstverständlicherweise auch darauf angewiesen sind. Und du hast völlig überraschenderweise heute Vormittag, als wir miteinander gesprochen haben, einen sehr interessanten Aspekt mit reingebracht, den ich so in diesem Kontext noch nie vorher gehört habe. Und der schließt nämlich genau an unser ursprüngliches Thema an, wo du mir gesagt hast, dass es vielleicht kritisch zu betrachten ist, weil die Organe im Bezug, und man mag es jetzt mal Zellgedächtnistheorie nennen, ob man das möchte oder nicht, aber es
Wie auch
beschreibt ja
immer.
im Grunde genommen das Gleiche, dass man in diesem Bezug, dass wenn jemand ein Organ abgibt, ob lebend oder bereits tot. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht nochmal einen Unterschied machen müssten,
Ja,
dass er
müssen
aber
wir.
auch einen Teil seiner Persönlichkeit abgibt. Wenn du gerade sagst, das müssen wir, wie verhält sich das in Kürze? Was ist der Unterschied zwischen lebender und toter Organabgabe?
Soweit ich weiß, können nur lebende Organe abgegeben werden. Also lebende Körper können nur Organe abgeben oder werden nur Organe abgenommen und können dann transplantiert werden. So, das heißt, der Körper lebt noch, wo das Organ entnommen wird, welches auch immer. Und in dem Fall bin ich der Meinung, kommt ein Stück Seele mit, weil die Seele am Körper behaftet ist. Und wenn dann ein Stück Körper genommen wird, wird woanders hin transferiert, kommt ein Stück Seele mit auf jeden Fall. Ob jetzt die ganze Seele mitkommt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich könnte mir das vorstellen, weil die Seele, das ist jetzt so eine Erkenntnis gerade, die Seele hängt, ist ja mit dem Körper verbunden. Deine Seele mit deinem Körper, meine Seele mit meinem Körper. Wenn jetzt mein Körper kurz vorm Sterben ist, mir wird ein Organ entnommen, wird es dir gegeben. Das Organ ist ja mein Körper zwangsläufig nicht weit weg von deinem Körper, im Zweifelsfall. Und da sagt mein Geist so, da ist ja noch ein Stück, was lebt. Mit dem gehe ich jetzt mit und gehe zum Gehen. Und dann butsch hast du meinen Geist mit dabei. Da kannst du mal gucken, wie du mit klarkommst. Das könnte ich mir das vorstellen.
In
Ist
welche
vielleicht nicht
Richtung?
ganz, ist vielleicht nicht ganz logisch, aber es, der Gedanke drängt sich mir zum Beispiel auf.
Ist denn da ein konkretes Wertungssystem dahinter? Also ist es schädlich, wenn die Seele einen Teil ihrer Seele sozusagen verliert, oder ist es nicht schädlich?
Ich habe keine Ahnung. Ich finde
Ich
das
stelle
schon.
nämlich gerade den Gedanken in meinem Gehirn zum Beispiel fest, dass ich mir auch vorstellen kann, es heißt ja jetzt nicht unbedingt immer Organspende, dass das Organ, was entfernt wird, zwangsläufig jemand anderem eingesetzt wird. Denn es gibt ja auch die Fälle bei lebenden Menschen, denen Organe entnommen werden, weil sie vielleicht schädlich sind, weil sie krebsbefallen sind und es besser ist, diese Organe zu entwenden für das Wohl des Menschen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass dann vielleicht, gehen wir mal davon aus, eine Niere arbeitet nicht, die macht eher Probleme, als dass sie neutral sein sollte, wenn sie schon nicht arbeitet, die muss jetzt entfernt werden. Wenn wir nach dieser Theorie des Zellgedächtnisses gehen, würde das ja bedeuten, dass unabhängig davon, ob diese Niere jetzt weggeschmissen würde, weil sie sowieso kaputt ist, oder ob sie jetzt, wenn sie gesund wäre, jemand anderem eingepflanzt werden könnte, wo man diese Möglichkeit ja hat, auch lebend etwas spenden zu können, verliert denn die Seele unabhängig davon, ob, wie ich es gerade sage, ob der Mensch halt lebt oder eben schon tot ist, dann bei der Abnahme. Wir verlieren doch sowieso ein Stück der Seele. Machen wir denn, wenn das passiert, konkrete Erfahrungen, dass das für uns schädlich ist?
Ich glaube, die Seele existiert immer. Das als Grundsatz sollten wir davon ausgehen. Wenn jetzt ein Teil von uns weggenommen wird, geht vielleicht auch ein Teil der Seele davon weg, aber der größte Teil bleibt da. Davon gehe ich aus. Weiß ich nicht, weil ich das noch nicht gesehen habe. Also da weiß ich im Prinzip nichts drüber, aber ich vermute mal, wenn wir jetzt zum Beispiel die Leber rausnehmen, aber ohne Leber geht es, glaube ich, auch nicht. Kann man, glaube ich, auch nicht leben. Ich bin also kein Mediziner. Ich gehe davon aus, dass man die Leber braucht. Aber wenn man jetzt eine Niere rausnimmt, zum Beispiel, weil die komplett befallen ist, komplett krank ist, dann kann es schon sein, dass da ein Teil des Geistes mitgeht. Weil der Geist hat ja den ganzen Körper beseelt. Nicht nur einen Teil, nicht nur den Kopf, nicht nur das Gehirn. Das ist das, was ich, aber wie gesagt, das ist auch nicht ganz einfach. Darüber muss man nachdenken, glaube ich. Da muss man länger darüber nachdenken, um sich da ein Bild darüber zu machen, um sich da klar zu werden. Ich denke, das ist nicht ganz so einfach, jetzt zu sagen, naja, das ist jetzt so oder so oder so oder so. Da sind auch unsere Zuschauer gefragt, mal zu sagen, na, wie seht ihr das? Könnt ihr da eventuell einen Lösungsansatz bieten? Weil das ist für mich auch schwierig. Was denkst du denn?
Ich habe, bevor ich sage, was ich denke, habe ich noch eine viel spannendere Frage, die sich mir gerade sofort aufgetan hat, als du das erwähnt hast mit dem Geist. Ist der Geist ganzheitlich? Also hat der Geist das Gute in sich und auch das Böse? Und könnte man, und das ist jetzt eine sehr offene, aber auch natürlich sehr gewagte Frage, weil die natürlich mehr einem philosophischeren Hintergrund gilt als einem Krankheitsbild, kann es sein, dass, wenn wir über so einen Beispielfall reden, dass ein Organ vielleicht wirklich befallen ist und das wirklich entfernt werden muss, kann es sein, dass in diesem Teil des Körpers, wo eben dieses Problemorgan sitzt, dass dort der schlechte Teil der Seele sitzt und dass der schlechte Teil der Seele sich bei vielen Menschen vielleicht, und das sind jetzt wirklich sehr offene Gedanken, die ich jetzt hier teile, dass dieser Teil der schlechten Seele den Menschen in den meisten Fällen, wenn ein Mensch niemals krank wird oder nicht aufgrund von einer Krankheit stirbt, dass dieser böse Teil der Seele sich in den Gedanken manifestiert, dass die dann zum Vorschein kommen, wenn man nachdenkt, dass man seine Fehler dann macht und dann erkennt, dass es schlecht gewesen ist und den bösen Teil der Seele sozusagen dann auch wieder in sich zurückdrängt. Oder passiert es manchmal, dass der schlechte Teil der Seele, und da geht es dann eben um Krankheiten, deswegen sage ich, es ist mehr ein philosophischer Aspekt als ein medizinischer, ist der schlechte Teil der Seele, der sich dann nicht in den Gedanken manifestieren kann, dann nicht auf dem Weg, dann sich den nächsten Ersatz zu suchen, um sozusagen sich wirklich einzunisten, könnte man eine Krankheit dann nicht auch so betrachten?
Eine Krankheit muss man, glaube ich, immer vom psychologischen Aspekt betrachten. Eine Krankheit, die einen Körper befällt, ist nach meiner Meinung, nach meiner unwissenschaftlichen Meinung, immer ein Fall, dass die Seele eine Belastung hat. Die Seele gibt diese Belastung an den Körper weiter. Die Seele, der Mensch als solches nach seinem Tod hat einen anderen Bewusstseinszustand als wir beide jetzt. Wir beide haben Humor, wir können lachen, wir können weinen, wir können allen möglichen Emotionen austauschen. So, wenn du tot bist, habe ich festgestellt, als ich mit Toten gesprochen habe, da sind keine Emotionen. Das ist einfach, ein Fakt wird genannt, ein Fakt, jawohl, es ist so, jawohl, auf Wiedersehen. Da ist keine Emotion. Es gibt zwar die Sehnsucht nach seinem Partner, ja, die gibt es, aber du hast nicht diese Emotion, wie wir sie jetzt haben, als toter Mensch. Ne, wir haben Verlangen, wir müssen auf Toilette gehen, wir müssen essen, wir müssen trinken, eine Zigarette rauchen, eine Zigarre rauchen, was auch immer. Das möchten wir als Mensch machen. Als toter, als Seele hast du das nicht mehr. Du hast keine Bedürfnisse, du hast auch keine Zeit, keinen Zeitbegriff mehr. Du existierst. Und hast vielleicht noch das Verlangen nach deiner ehemaligen Partnerin, was vielleicht ein Teil deiner herkömmlichen Seele ist. Das weiß ich aber auch noch nicht. Da bin ich noch nicht hintergestiegen. Aber so könnte man sich das vorstellen, glaube ich. Kriegt man dann einen Schuh draus. Und
Ich bin.
wenn die Seele eine Belastung hat, einen Kummer hat, was auch immer, hier im Menschen jetzt, wir Menschen einen Kummer haben, dann schlägt sich das auf den Körper nieder. Dann kann es sein, dass wir krank werden, dass wir daran sterben oder Krebs bekommen oder was auch immer haben. Das ist für mich so das Verständnis von Krankheit und Tod dann. Nur, dass irgendwas schiefgelaufen ist, wie auch immer. Es ist nicht ganz einfach, glaube ich.
Wenn eine Seele keine Gefühle empfindet, also keine Emotionen empfindet und das sehr, sehr statisch, sagen wir mal, sehr statisch abläuft dann
Absolut.
in dieser Welt, und über die Welt können wir vielleicht auch mal sprechen, ist diese Welt dann nicht doch zeitgleich dann viel, viel aufgeräumter, in der sich die Seelen befinden, weil es dort aufgrund dessen, weil es keine Emotionen gibt, dürfte es ja auch keine kulturellen Unterschiede geben, keine religiösen Unterschiede, sondern einfach nur das Sein ist
Ja.
dort vorhanden mit allen anderen Seins.
Absolut.
Ist das nicht eine viel, viel aufgeräumtere Welt?
Absolut. Absolut aufgeräumt. Absolut ruhig. Wie gesagt, keine Emotionen. Es ist eigentlich unbeschreiblich. Das, was ich gesehen habe, es waren immer nur kurze Ausschnitte. Also Sekundenbruchteile, wenn man so möchte. Das war nicht besonders lang. Es war mal eine Frage. Es war mal, was machst du? Ja, ich warte auf meine Frau. Das war mein Schwiegervater zum Beispiel. Mit dem habe ich nie gerechnet, dass der jemals auf mich zukommt nachts. Was machst du? Ja, ich warte auf meine Frau. Und dann kam das zweite Mal. Ich sage, und? Ja, ich warte noch. Fertig. Ohne Emotion, ohne alles. Das war halt einfach so. So wie es war, ist es. Das ist für uns vielleicht unverständlich, absolut. Aber wenn man in dem Moment dabei ist und das sieht, ist man in demselben Zustand. Das heißt also, man hat keine Emotionen. Als mein kleiner Hund damals von mir gegangen ist, nachts kam der zu mir und sagte, so, ich muss jetzt gehen. Als junger Mann stand da vor mir, habe ich dir erzählt. Das war keine Traurigkeit in mir. Ja, das war für mich selbstverständlich. Ja, ich weiß, alles klar. Gut, war der Fall erledigt. Ich habe also bitterlich geweint, als mein Hund gestorben ist. Nur bei diesem Erlebnis, nachts, auf der geistiger Ebene, war da gar nichts, war keine Emotion. Das ist ganz komisch. Schade eigentlich. Das empfinde ich ein bisschen als Manko nach dem Tod dann quasi als Seele in diesem Zustand, dass man da keine Emotionen mehr hat. Weil Emotionen finde ich ganz schön.
Hat man denn als Seele, unabhängig davon, ob man, oder man, wenn man als Seele keine Emotionen hat, hat man als Seele trotzdem noch Erinnerungen?
Ja, sicherlich. Wir sind ja hier auf der Erde, um Erfahrung zu sammeln. Also Erinnerungen zu sammeln, wenn man so möchte.
Wie können denn in jeglicher Vorstellung, und kommen wir jetzt bitte nicht mit der Ausrede, das kann unser menschliches Gehirn nicht erfassen, weil unser Gehirn nicht imstande ist, das sich vorstellen zu können. Wenn ich diese Aussage schon höre, dann könnte ich ja schon an die Decke gehen bei vielen
Wir können
Wissenschaftlern.
uns alles vorstellen.
Wie können Gedanken ohne Emotionen existieren? Das funktioniert doch gar nicht. Ich kann doch jede Situation, an die ich mich vielleicht von gestern erinnere, an Konversationen, die ich mit Menschen gehabt habe, also alles das, an was ich mich erinnern kann. Alles ist immer mit einer Emotion begleitet. Es gibt doch keine emotionslosen Momente. Das heißt, ich kann doch gar nicht das so analytisch und emotionslos sehen, wenn ich gestorben bin, was ich erlebt habe vorher, weil ich nie einen Zustand der Emotionslosigkeit kennengelernt habe als Mensch. Den habe ich niemals kennengelernt, weil das für Menschen nicht existiert. Das
Selbst bei meiner,
existiert schon als Baby und
selbst
wahrscheinlich auch
als,
schon davor.
selbst bei meiner Zeugung habe ich eine Emotion gespürt, als ich dadurch auf das, auf den Mund, auf den hellen Fleck zugeschwommen bin, habe ich Freude empfunden. Warum das so ist, ob es so bleibt im Tod oder als Seele, dass man dort keine Emotionen hat, das weiß ich nicht. Nur ich habe keine gesehen oder auch keine empfunden zu den Zeiten, wo ich es gesehen habe. Das ist das, das ist der Unterschied. Weißt du, natürlich, wir haben alle Emotionen hier auf der Erde als Mensch. Vielleicht ist es deshalb so schön als Mensch, dass wir Emotionen haben. Emotionen, die Liebe ist die größte Emotion, die es gibt hier. Das ist unbegreiflich, wie groß eine Liebe sein kann. Ich habe die Liebe von einem Mann gesehen, der saß in einem Gasthaus an der Mosel bei Koblenz in der Ecke. Und er dachte an seine Frau, die er abgöttisch geliebt hat, im Badischen unten. Der Mann der hat eine solche Liebe ausgestrahlt für seine Frau. Seine Frau habe ich nicht gesehen, ich habe also auch kein Bild gesehen von ihm. Das war Wahnsinn. Diese Emotion, gigantisch, so, so schön, so wunderbar. Aber warum das jetzt ich bei den Toten noch nie Emotionen gesehen habe, keine Ahnung, warum das so ist. Das wäre auch schade eigentlich. Emotionen sind schön, finde ich.
Ich empfinde es als eine unfassbar abgefuckte Welt, wenn man dort eintaucht, in das Meer der Seelen, auch wenn man dann unter seinesgleichen sozusagen ist, mit allen zusammen ist. Aber wenn man das alles nur betrachtet, wie wenn die ARD sagt, um 20 Uhr gibt es die Tagesschau und das begleitet dich ja auch emotionslos, emotionsmäßig ja trotzdem, zumindest als Gedanke, ja, ich sollte jetzt die Emotion von Neutralität spüren. Und das ist das, was ich meine, wenn du dann dieses konkrete Beispiel hier beschreibst von deiner eigenen Zeugung, die du ja mit Freude empfunden hast. Wenn
Absolut,
du
ja.
als Seele von außen dann auf diesen Moment schaust, dann könntest du als Seele ja nur zu dir sagen oder das so, ja, empfinden, also zumindest spüren oder darüber nachdenken, in diesem Moment habe ich Freude empfunden. Komma, und das setzt aber eben genau dieses komplette Konstrukt dann halt auch zusammen. Und das ist das, was es ja dann vielleicht so schade macht. Ich habe in diesem Moment Freude empfunden, aber ich kann das nur definieren in dem Sinne, dass ich weiß, wie man Freude schreibt. Aber das ist wie wenn man einen Menschen fragt, der keine Farben mehr erkennt,
So ist
was
es.
ist blau?
Ja.
Ja, also das ist ungefähr genau das Gleiche. Und dann empfinde ich, das ist eine sehr, sehr traurige Welt. Und jetzt kommt meine Frage. Wenn man dann in diesem Meer dieser Seelen ist und du sagst, Seelen existieren ja ewig, wie lange ist man denn in diesem, ich würde es jetzt mal Zwischenstadium nennen, bevor man wieder abtaucht in ein neues Abenteuer?
Ich habe, guck mal hier, was ich hier unten habe. Dieses Buch. Moment, jetzt muss ich gucken, dass ich das mal sehen kann. Déjà-vu heißt das.
Ja.
Von Heinke Suthoff. Und zwar ein Rätsel in der Re eine Reise in die Rätsel von Geist, Gedächtnis und Zeit. Die hat also 40 Inkarnationen beschrieben, habe ich unter dem Mikrofon stehen, damit das höher ist, das Mikrofon. Habe ich 40 Inkarnationen, hat die sich rückführen lassen.
40 Inkarnationen waren notwendig, damit du einen besseren Sound heute am Mikrofon hast.
Absolut, ja, genauso ist das. Wobei ich auch noch hier ein anderes Buch habe. Wo habe ich es denn? Ah, da drüben liegt noch eins. Ja, das habe ich unter dem Ding stehen. Ich arbeite hier mit unlauteren Hilfsmitteln. Ich habe meine Bücher überall runtergebaut, dass die Kamera gut steht, dass das Mikrofon gut steht. Aber diese 40 Inkarnationen, die ja nicht ihre eigenen sein müssen, das ist also mittlerweile meine Meinung auch, hat sich auch gebildet in der letzten Zeit, dass ist beachtlich, was sie dir alles beschreibt, also wie genau sie das beschrieben hat. Das ist also dann auch eine Besonderheit, die man als Seele oder als Mensch hat die, dass man diese Erinnerung, ob sie von sich, einem selber ist oder von einem anderen Menschen, vollkommen egal. Diese Erinnerungen sind ja in der Ewigkeit der Zeit irgendwo hängen geblieben, die abrufen kann. Wenn man die abrufen kann durch so eine Rückführungsaktion bei einem Psychologen, Psychiater, was auch immer, ist das schon beachtlich. Sehr, sehr interessantes Buch übrigens, kann ich empfehlen. Wo waren wir jetzt eigentlich?
Wir waren immer noch bei der Seele stehen geblieben. Ich
Ah,
dachte,
die
da kommt
Seele.
jetzt noch was, da kannst du das sehr empfehlen, denn du hast, nee, aber lass mich da direkt mal anknüpfen, was die Seele dann ja auch in dem Fall ja betrifft. Also, es ist ja jetzt schwierig, weil Reinkarnation und Rückführung, ich habe ja zum Beispiel auch mal eine Rückführung per YouTube-Video ja auch gemacht und der Mensch, der Psychologe, der es gemacht hat, mir entfällt leider gerade in dem Moment der Name. War natürlich auch bei Sagenhaft und Sonderbar zu Gast gewesen, hat auch darüber gesprochen und Daniel hatte freundlicherweise auch meine Geschichte oder zumindest das, was ich empfunden habe oder was ich gefühlt habe in dieser Rückführung, die ich da gemacht habe, hat es auch mitgenommen und ich hatte mich seitdem auch immer mal wieder mit dem Thema der Rückführung auch beschäftigt, weil es für mich ja auch natürlich ein sehr interessantes Thema war, denn ich habe im Nachgang nach dieser Rückführung sofort alles niedergeschrieben, was ich noch im Geiste in meinen Gedanken hatte, damit ich dann nicht in einem halben Jahr nochmal drüber nachdenke und dann anfange, irgendwelche Themen noch dazu zu dichten, die gar nichts mit der wahren Begebenheit oder mit der Erfahrung, die ich da gemacht habe, zusammenhängt. Das habe ich sofort gemacht und ich habe das ganze Thema dann ungefähr ein Jahr lang ruhen lassen. Und dann kam mir nochmal der Gedanke auf, hör mal, geh doch nochmal auf das YouTube-Video, schau dir doch mal deinen Kommentar an und versuch doch mal nachzuforschen, ob es die Person, die du da angeblich gewesen bist, ob es die wirklich im echten Leben gab. Und es hat sich herausgestellt, dass eine Person nach der exakten Beschreibung, auch nach der Ortsbeschreibung, wie ich das wahrgenommen habe, tatsächlich existiert hat und der komplette Name sowie auch die Ortsbeschreibung, die ich dann im Kopf hatte, als ich den Ort gesehen habe, diese, ja, ich würde mal sagen, mittelalterliche Stadt jetzt nicht so ganz, aber ich sag mal, schon sehr viel Fachwerkhaus, ja, und Pflastersteine, aber in Deutschland, in Bayern gelegen. Und das kam für mich so erstaunlich echt auch vor. Und ich habe im Laufe dieser Rückführung auch dann diesen Namen dieser Person, die ich dann gesehen habe, weil ich konnte das nicht steuern. Ich habe das allerdings teilweise aus der direkten Perspektive dieser Person gesehen, aber auch aus einer Sicht der dritten Person sozusagen. Also ich stand einfach irgendwo und konnte den Raum dann analysieren, wo die Person reingegangen ist. Und das war im konstanten Wechsel gewesen. Und diese Person gab es halt. Und diesen Ort, den ich beschrieben habe, der existiert heute in Bayern noch genauso, wie ich ihn beschrieben habe. Exakt auch mit dem Pflasterstein, mit den Gebäuden. Und das war ein wahnsinnig interessantes Erlebnis. Und da stellt sich mir ja die Frage, gibt es denn irgendwo den Moment, wo vielleicht auch eine Seele resetten kann? Denn ich stelle mir das natürlich auch so vor, dass jedes Wesen, ja, vielleicht im Laufe des Lebens und lass es jedes fünfte Generationenwesen, also jedes fünfte Seelenwesen sein, was genauso ist wie wir, die sagen, hey, ich mache mal eine Rückführung oder genau wie du, ich beschäftige mich mit den Themen und ich merke gerade, dass ich schon mal vorher gelebt habe. So, du bist jetzt vielleicht jemand und dann hast du die Erinnerungen an frühere Leben oder an ein früheres Leben hast du jetzt aufgesogen, du hast das zumindest erkannt, du hast es gesehen, du hast es gespürt und kannst das für die Wahrheit auch empfinden für dich. Genau wie ich das tue mit meiner Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber ich frage mich, gibt es denn nicht vielleicht auch eine Kapazität, die eine Seele mit sich tragen kann, im Sinne von einer, ja, wie einer Memory Card bei einer PlayStation damals, ja, im Sinne von einem Speicher, den dann die Seele dann zum gegebenen Zeitpunkt, wie wir das in unserem Leben jeweils gemacht haben, dann abrufen?
Ist das sinnvoll? Wäre es sinnvoll? Oder ist es nicht besser, du gehst unbelastet in ein neues Leben nach einem Reset? Frisch, fromm, fröhlich, frei, abmarsch durch die Wellen zum Mond hin. Ohne irgendwelches Hintergrundwissen, ohne das, was früher war, ohne dass du weißt, dass dir jemand in den Rücken geschossen hat im Krieg, ohne dass du weißt, dass du explodiert bist durch eine Bombe. Das wäre doch belastend für dich im neuen Leben.
Wenn
Ist
man
es
das immer nur zurückführen würde auf das Lebensende, wäre jede Geschichte eines Menschen, egal ob er ein armer Mensch, ein reicher Mensch, ob er ein erfolgreicher, egal welcher Mensch, jede Menschengeschichte wäre belastend. Die Erfahrung, die ich gemacht habe durch die Rückführung, das war natürlich nur eine Szenenbeschreibung, die ich dort erlebt habe aus diesem Leben dieses Menschen, der ich angeblich dann vielleicht auch früher wirklich gewesen bin. Ich habe ja trotzdem auch keine Beweise dafür. Natürlich ist es besser, dass das Leben sich resettet, wenn man nur von dem Aspekt ausgeht, dass jedes Leben sowieso endet. Aber die Leistung des Gehirns liegt doch darin, dass genau dieser Punkt zu wissen, dass man stirbt und dass der Tag immer näher rückt ab einem gewissen Alter oder dass man gewisse Berufe ausübt, wo das Risiko zu sterben höher ist, dass unser Gehirn das trotzdem so abfertigen kann, dass solange es uns doch gut geht, dass es uns doch eigentlich gar nicht juckt, dass wir überhaupt sterben.
Nein, juckt uns ja auch nicht. Also
So.
mich jetzt nicht mehr. Na, ab einem gewissen Alter, ich meine, vom ersten Tag der Zeugung gehst du auf den Tod zu. Da kannst du gerade machen, was du willst. Zumindest im jetzigen Leben ist es so. Wie es später sein wird, vielleicht werden wir. Es gibt ja Berichte von außerirdischen Rassen, die mittlerweile den Körper nicht mehr benötigen, um zu existieren. Das heißt, es sind quasi hochintelligente Geistwesen, die sich auch durch ihre eigene Vorstellungskraft fortbewegen können. Das gibt es, also diese Berichte gibt es. Ob es diese jetzt gibt, ist ja für uns unvorstellbar. Für uns als Menschen. Wir brauchen ein Auto, wir brauchen ein Raumschiff, wir brauchen ein Flugzeug, um zu fliegen und uns fortzubewegen. Wir können auch laufen, aber das dauert halt. Und dass diese Leute tatsächlich schon so weit entwickelt sind, sich per Gedanken Kraft durchs Universum zu bewegen. Und dann wird da erst ein Schuh draus. Das ist ja Evolution, da haben wir gestern darüber gesprochen. Die Evolution des Menschen ist ja noch am Anfang. Wir sind ja ganz, ganz am Anfang. Mit dem, was wir sind, wie wir denken, was wir wissen und wie wir es umsetzen. Wir sind am Anfang. Davon müssen wir ausgehen. Also die Seele wird sich weiterentwickeln mit den Körpern, die sie beseelt. Dafür ist es, glaube ich, gedacht, dass wir, wenn wir einen Körper beseelen, dass wir uns weiterentwickeln, dass unsere Seele weiterentwickelt wird.
In anderen Universen, wenn wir über andere Spezies reden, die sich mit Kraft ihrer Gedanken fortbewegen können. Wenn wir uns da mal ganz kurz aufhalten, diese Fähigkeit, die du da beschreibst, ist diese Fähigkeit in diesem Universum die Norm oder trotzdem noch eine Ausnahme?
Wir müssen Folgendes sehen. Ich nehme jetzt mal nur einen kleinen Zeitraum von 0 bis 45 Millionen Jahre. Wir sind, sage ich jetzt mal, bei 100 Jahren, 150 Jahre sind wir in der Evolution vorangetreten. Da hat Otto Lilienthal 1820 war es, glaube ich, seinen ersten Hopser gemacht mit seinem Fluggerät. Wenn man das nehmen will als Start der Evolution, oder nehmen wir den Buchdruck von Gutenberg in Mainz, das war, glaube ich, 1400. 50 können wir auch nehmen, sind es 500 Jahre. Aber wenn wir jetzt mal 42 Millionen Jahre nach voraus gehen, wie weit sind die Leute, die so weit sind? Das ist die Frage.
Aber du beschreibst ja das alles, was du da gerade beschrieben hast. Das sind ja menschliche Errungenschaften, die aber, und alle Sachen, die du da gerade genannt hast, die alle physischer Natur rühren. Also das sind ja alles Erfindungen, Haptik, die den Menschen weiterbringen.
Ja.
Was hat denn den Menschen denn geistig da weitergebracht? Oder anders gefragt, ist technologischer Fortschritt notwendig, damit wir geistig fliegen können irgendwann? Ist das die Voraussetzung? Muss sich der Mensch erst einmal
Ja.
technologisch vergewaltigen lassen, damit er das irgendwann kann?
Ja, das ging los vor 2000 Jahren mit der Erfindung der Seilwinde. Zum Beispiel mit dem die Seilwinde über verschiedene Rollen, dass man ein Schiff an Land ziehen konnte mit dieser Seilwinde. Das war ja der Ursprung der ganzen Geschichte. Da fing das eigentlich an. Also, aber was sind 2000 Jahre, in
Aber
denen er kommt ja rein?
das ist aber kein geistiger Fortschritt, eine Seilwinde. Das sage ich ja. Das ist ja der Unterschied. Das ist einfach nur eine menschliche Erfindung. Das bedeutet.
Wenn du keine Seilwinde hast und hast dann plötzlich eine, mit dem du eine Tonne bewegen kannst, mit einem Mann, dann ist das ein technischer Fortschritt. Ich finde ja.
Ja, natürlich ist es ein technischer. Ich sage ja, mir geht es nicht um den technischen Fortschritt der Menschheit, mir geht es um die geistige Entwicklung der Menschheit. Und deswegen frage ich, ist eine Maschine oder die Entwicklung unserer Technologie, das, was wir haptisch herstellen können oder Software, wie auch immer, egal wie, ne? Aber du weißt, das, was ich in den Händen halte, ist so etwas notwendig, an irgendwas zu arbeiten, was ich halt wirklich nutzen kann, damit das hier sich weiterentwickelt. Das ist die Frage. Erreichen wir nur mit solchen Sachen oder mit solchen Geräten, erreichen wir damit irgendwann, dass wir mental oder im Geiste imstande dazu sind? Oder ist es so, auf der anderen Seite, dass Spezies sich das beigebracht haben, indem sie an ihrem Geist geforscht haben, weil ich gerade sage halt, dass der Geist, die geistige Entwicklung und die menschliche Entwicklung im Sinne der Technologie zwei vollkommen verschiedene Sachen sind, die hier gar nichts miteinander zu tun haben.
Es ist ja so Wahnsinn, was du gerade gemacht hast. Du weißt gar nicht, was du gemacht hast, ne? Du hast dir einmal den Kugelschreiber hochgehalten. Nehmen wir jetzt mal an, das wäre ein Bleistift. Seit wann gibt es Bleistifte? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. 500 Jahre, 1000 Jahre. Also vor dem Buchdruck wahrscheinlich, weil es gab ja irgendwelche Sachen, wo man mit aufschreiben konnte. Und dann hältst du mir ein Handy in die Kamera. Wie alt sind die Handys? Lass es 20 Jahre alt sein. Hier, das, was ich hier habe, mein grünes Handy, was ich immer noch habe, von vor 11 Jahren. Lass mal dein Handy 25 Jahre alt sein.
Ich habe
So.
für die Zuschauer habe ich sogar noch was viel Krasseres, was dazwischen ist, zwischen Stift und Handy.
Ein
Ich habe einen
Taschenrechner von
Taschenrechner ausgepackt.
1978 kam der erste Taschenrechner raus. 1978. Und jetzt haben wir 2023 noch. Das musst du dir vorstellen. Das sind 40, 50 Jahre. Taschenrechner zu einem Handy von heute. Wahnsinnstechnologiefortschritt. Das ist Evolution.
Ja, aber das ist ja menschliche, das ist aber nicht menschliche Entwicklung, das ist nur menschliches technologisches Fortkommen. Das ist ja keine Geist, die Menschen sind ja nicht dadurch schlauer geworden. Schau dir das doch mal an. Ja, gut, die Menschen sind schlauer geworden, weil es aber auch nur kluge Köpfe gab. Und das ist eben nicht die Mehrheit der Menschen gewesen. Das muss man halt auch immer in Betracht
Ganz
ziehen,
richtig.
die sich darum gekümmert haben, dass das Leben vorangeht, dass es fortgeführt wird. Natürlich am Anfang, wo der Mensch sich überhaupt erstmal finden musste in der Evolution, unter anderem Menschen, klar, da musste jeder, weil keiner eine Ahnung hatte, keiner hatte einen Plan. Aber sobald doch die ersten Gesellschaften da waren, hat sich doch sofort rausgestellt, da gibt es dann von den 100 Leuten, die dann da gelebt haben, gab es die 5 Schlauen, die das geplant haben, die wirklich entwickelt haben. Weiß nicht die typischen Chefs von heute, die meine ich damit nicht, sondern die wirklich darüber nachgedacht haben, wie kann man wirklich etwas bewirken. Das waren aber nicht die Mehrheit der Menschen und das ist heutzutage genauso. Deswegen sage ich das natürlich allgemein, das Thema Intelligenz, weil Menschen sehr wahrscheinlich nach oben gegangen ist. Natürlich sind wir geistig und mit unserer Entwicklung und Evolution viel weiter als der erste Mensch, der erste Homo sapiens, der kam. Das ist doch vollkommen klar, darüber braucht man nicht reden. Aber ich glaube, dass das nur ein Produkt der Kultur und der Gesellschaft ist, in denen wir im Laufe der Zeit oder im Laufe der Menschheit aufgewachsen ist, aber nicht ein Produkt der eigenen geistigen Weiterentwicklung ist. Das
Warte,
glaube ich
also
nicht.
wir müssen mal einsehen. Als Otto Lilienthal 1820 war es, glaube ich, 25, mit seinem Hängleiter sich den Hang runtergeschmissen hat. 1920 hat Werner von Braun die erste Rakete in das Weltall geschossen. Oder 22 war es, glaube ich. Man möge mich berichtigen. Das sind 100 Jahre. Vom Hangleiter zur Rakete. Was für ein kranker Scheiß ist das denn? Wie kann sowas sein? Und heute haben wir einen Computer, jedes Schulkind hat einen Computer, mit dem es einen Raketenstart berechnen kann, wenn es das könnte.
Und das ist der Punkt, Dieter, das ist der Punkt. Die Mehrheit der Menschen können das nicht.
Das ist
So.
richtig.
Und das ist das, wo ich sage, dass wir nicht immer so stolz darauf sein müssten, was die Menschheit erreicht hat, weil das, was der normale Mensch, also ich sag mal jetzt nicht wirklich das Brain, und manche mögen jetzt auch den Elon Musk dazuziehen, wozu ich nicht gehöre, machen wir die Debatte gar nicht erst auf, ja? Aber den könnte man vielleicht mal hypothetisch gesehen dazu zählen. Das sind doch ganz, ganz wenige ausgewählte Menschen, die in dem letzten Jahrhundert wirklich maßgeblich etwas geleitet haben, nicht erfunden haben, etwas geleitet haben, was zu einem sehr, sehr großen Game Changer in der Welt geworden ist.
Richtig.
Wie beispielsweise Bill Gates. Ja, also das ist ja vollkommen klar, da ging das Ding marktreif, da hat das einen Impact auf die Welt gehabt. Das war aber, weil ein Team von wenigen Experten, da haben nicht 2, 3, 4 Millionen Leute dran gearbeitet. Das
Nein,
haben
nein, das war
wenig
Leben.
Leute gemacht. Und die wenigen, die das gemacht haben, das waren sehr, sehr intelligente Menschen, weil die etwas ins Leben gerufen haben, was wirklich die Welt verändert hat. So, und das ist ein verschwindend geringer Bruchteil. 0,0 und da macht ganz, ganz viele Nullen dahinter, wo du prozentual sehen kannst, welche Menschen haben wirklich einen Einfluss darauf. Die
Also,
Mehrheit ist aber, lass mich kurz ausreden, Dieter, damit du verstehst und damit die Zuschauer verstehen, warum ich das sage. Die Mehrheit der Menschen, und das bist du, das bin ich, das ist ein Olaf Scholz, der gerade regiert, und das kann sonst noch wer sein. Ja, das sind alles die normalen Menschen. So, und diese Menschen bekommen ihre Intelligenz in diesem Sinne nur eingebläut, weil sie in bestimmten Kulturen, in bestimmten Gesellschaften und in verschiedenen Reichtumsverhältnissen aufwachsen und sich daraus der Mensch und seine Intelligenz sich bildet. Und da sage ich, und das ist das, was ich meine, das möchte ich hier nicht in den Bezug setzen, wenn wir über die Seele sprechen, weil für mich geht es um, wenn wir das erreichen wollen, ich möchte mit Kraft meiner Gedanken fliegen. Geht es ja nicht darum, auf dieser Seite des Gehirns, wenn es um die Intelligenz oder das alles, was ich gerade beschrieben habe, geht, darum geht es mir nicht, weil das ist für mich nicht ausschlaggebend dafür, um das irgendwann erreichen zu können, weil es geht mir darum, die Seele wirklich, das, was von außen reingekommen ist, das, was da war, bevor überhaupt die erste Erfahrung gemacht werden konnte. Wie kann ich daran arbeiten? Weil ich nur glaube, wenn ich mich auf dieses Experiment jetzt hier mit dir einlasse, glaube ich, dass nur dieser Teil dieser Seele, also der Ursprung vor jeder Erfahrung, dass man an diesem arbeiten muss, damit man eben wirklich ein anderes Level von Bewusstsein auch erreicht, um eben das bewerkstelligen zu können.
Das ist ja das Schwierige dabei. Das ist ja überhaupt das Erkennen dieser Situation. Die Seele ist hier im Körper, vermutlich wegen Spaß, wegen Freude, vielleicht auch wegen Sex, ich weiß es nicht, keine Ahnung, und um sich weiterzuentwickeln. Das ist meine Meinung dazu. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus. So. Der Mensch als solches hat sich ja schon recht weit vorgemacht. Guck mal, wir bauen in Europa die tollsten Flugzeuge, Airbus, in Amerika, wie heißt es, Cessna, nicht Cessna, Boeing.
Point, ja.
Boeing, die Boeing-Flugzeuge. Wir bauen Raketen, wir bauen was auch ich nicht alles. Elmas halte ich übrigens für ein Fake. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Nur als rein intuitiv gesehen, wenn ich Elon Musk höre und sehe, denke ich immer, da will mich jemand veräppeln. Entschuldigung. Ne, dass so Raketen in die Luft schießen. Die schießen heute keine Raketen in die Luft. Die haben die TR-3B, diese Raumschiffe, die sie von den Außerirdischen gekriegt haben, und fertig aus. Die brauchen keine Raketen mehr. Das ist Quatsch. Das machen die aus, wenn sie Spaß haben und die Leute zu veräppeln. Aber das ist gar nichts. Aber ist egal. Was wollte ich sagen? Ja, die Entwicklung der Evolution des Menschen mit all den Entwicklungen, mit all dem, was er jetzt weiß, dass wir dahin gehen, dass wir telepathisch lernen werden. Wir werden keine Schulen mehr brauchen, wir werden nur noch einen Telepathielehrer brauchen, der uns telepathisch das Wissen der Vorväter übermittelt. Fertig, peng, aus. So einfach geht das. So
Aber
anders.
dann ist es aber doch nur eine Erfahrung, die mir wieder jemand beibringt, die ich aufsaugen muss. Und das halte ich für zu
Ja.
oberflächlich.
Ja, aber es ist doch ganz einfach. Du brauchst doch
Ja,
keine
es
Sterne.
ist mir aber zu einfach, weil
Ja.
das, was du beschreibst, das ist ja etwas wirklich. Und jetzt sagen wieder Leute, ja, du weißt ja gar nicht, was in der Zukunft auf dich wartet. Aber jetzt mal ganz ehrlich gesprochen,
Ja.
wenn ich mit Kraft meiner Gedanken fliegen kann, da
Ja.
sind wir meiner Meinung nach echt doch sehr, sehr weit von entfernt als Menschen und als Zivilisation.
Natürlich.
Ne? Aber ich möchte dir nur sagen, dass es mir zu oberflächlich ist, zu sagen, dass nur weil mir jemand etwas beibringt, wie ein Lehrer in der Schule, wie das schon immer seit Generationen lief, dass das den ausschlaggebenden Grund für das Bewusstsein und für meine Kräfte gibt, dass ich das dann erreiche, weil ich nur das eine stimuliere. Ich stimuliere nur den Moment der Lebzeit der Seele in diesem Körper. Und da habe ich doch dieses, wenn ich sowieso über diese Seele rede, dieses Yin und Yang, das Gut und Böse und diese Versuchung, weil ich ja in dem Moment ja auch wo es mir beigebracht wird, ja auch da wieder Emotionen, ausschließlich Emotionen empfinde. Natürlich nehme ich Wissen mit, aber ich empfinde doch eigentlich auch wieder nur Emotionen. Das ist doch das, worum es dann auch da wieder geht. Das heißt, du kannst das ja auch nicht immer eins zu eins aufsaugen, weil da kommt dann ganz interessanterweise mal meine Theorie der Erziehung wieder ins Spiel. Und ich glaube, dass es einfach wirklich komplett auch so zu vergleichen ist. Jeder Mensch, der Kinder hat, der möchte seine Kinder bestmöglich erziehen. Das heißt, das, was ich von meiner Mutter, meinem Vater mitbekommen habe, was gut lief in meiner Erziehung, das gebe ich an mein Kind weiter. Und da, wo ich meine, dass meine Eltern Fehler gemacht haben, wo ich einen besseren Weg gefunden habe als Erwachsener oder vielleicht auch, weil mir Freunde gesagt haben, dass sie es so besser geschafft haben, versuche ich das Bestmögliche, was mir die Eltern beigebracht haben, meinem Kind beizubringen und meine eigenen Erfahrungen mit reinzubringen oder auf irgendwelche Werte sich zu berufen und das bestmögliche Kind zu erziehen. Den Menschen gibt es schon sehr, sehr lange. Wir erinnern uns, ich habe in der JWR-Lounge mal über die Evolution der Menschen gesprochen. Den Menschen gibt es sehr, sehr lange. Und seit dem ersten Babymenschen, seit dem allerersten Babymenschen gibt es Erziehung. Und es gibt natürlich Kulturen, wo vielleicht, wenn ein Kind geboren wird oder geboren wurde in der Vergangenheit, weit auch vor der Sklavenzeit, wo ein Kind geboren wurde, wo ein Kind als Arbeitskraft gesehen wurde ab einem gewissen Alter, weil es zu dieser Zeit vollkommen selbstverständlich war, dass man halt mit 4, 5 Jahren schon auf dem Feld stand. Ja, es gab diese Zeiten. So, da wurde das Kind vielleicht als Ware gesehen. Nichtsdestotrotz, der Großteil der Menschen von damals, die waren ja alle nicht asozial. Das heißt, es haben sich auch Gesellschaften weiterentwickelt und durch diesen gesellschaftlichen Fortschritt sind wir ja heute hier angelangt, wo wir sind. Ich möchte aber nur eins hervorheben und das ist für mich der ganz entscheidende Punkt hier und das hat für mich eben mit diesem, da ist dann jemand, der uns das nur noch beibringen muss zu tun. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich mein Kind bestmöglich erziehe und jeder normal denkende Elternteil auf der Welt, das ist eben die Mehrheit aller Eltern auf der Welt, denkt das ja genauso. Wie kann das denn sein, dass unfassbar viele junge Kinder, Teenager, junge Erwachsene, vor allem dann auch junge Männer, so viel Scheiße bauen oder so schlecht in der Schule sind oder so viele Probleme alleine mit sich bringen, nur weil die Kinder sind, wie sie sind? Wie kann das sein, wenn wir doch eigentlich seit dem ersten Babymenschen an, kulturell unabhängig und verschieden, ist vollkommen klar. Ich rede von den Kulturen innerhalb eines Landes, nicht wenn jemand von woanders herkommt, sondern wie
Ja,
ich
klar.
erzogen worden bin, meine Klassenkameraden. So, ich betrachte meine Klassenkameraden, die sind, ich weiß nicht, die wievielte, tausendste Generation nach dem ersten Babymenschen. Ja? Wie kann das denn sein, dass das Problemkinder sind, wenn doch jeder sich immer Mühe gibt, den Menschen bestmöglich zu erziehen? Und der Punkt für mich ist einfach auch da, dass es eben trotzdem, und wir machen das seit Generationen, seit Tausenden von Generationen mit, das Thema Erziehung. Und das ist ein essentielles Thema, ein sehr essentielles Thema, was den Menschen definiert, wie man sich gibt draußen auf der Straße, im privaten Kreis, hier auf YouTube, you name it, in Anrufen, wie man einfach als Mensch ist. Das ist, wie der Mensch sich doch definiert. Und da möchte man doch vor allem als Erwachsener, da realisiert man das, da möchte man das Bestmögliche von sich zeigen und auch präsentieren. Und das gibt man seinem Kind weiter. Und trotzdem glaubt das Kind das wieder nicht. Genau wie ich das gemacht habe, wie du das gemacht hast, als du klein gewesen bist. Wie kann das sein, wenn wir alle doch immer perfekt alles beibringen, aber trotzdem sind wir da bei dem essentiellsten Schritt Menschsein, weil das ist es im Endeffekt. Erziehung ist einfach nur Menschsein, dass wir da heute noch innerhalb der Länder, ich rede nicht von internationalen Konflikten, wenn Glaube oder Kultur anders ist,
Ja.
innerhalb der Länder. Wie kann das sein, dass wir da immer noch Probleme und Kriminalität haben? Das darf es so, wenn wir nach dieser Theorie gehen, dass uns nur immer jemand was beibringen müsste und dann klappt es irgendwann. Das halte ich für absolut absurd.
Also wir hatten ja früher in meiner Jugendzeit, in den 50er Jahren, hatten wir natürlich auch Kriminalität in Deutschland. Es gab keine Ausländer bei uns im Land und die kamen erst 59, 60, 62, sowas, kamen die erst ins Land. Die ersten Spanier, Italiener, Franzosen nicht, aber ja, Spanier, Italiener. Also Wir hatten natürlich auch, aber man konnte tatsächlich abends durch die Stadt gehen in aller Ruhe, egal wer es war, ob es ein Mädchen war, wie es zum Tanzunterricht gegangen, in die Tanzschule, 14, 15-jährige Mädels, das ging ganz normal früher. Ich weiß nicht, ob das heute noch geht. Also ich bin kein Mädel, aber ich könnte mir das schwierig vorstellen. Ist egal, das haben wir mal hingestellt. Diese Entwicklung, auch der Kinder, die Erziehung ist eine andere als damals war. Damals wurde viel mit Druck und Gewalt gearbeitet. Sind alles ordentliche Menschen geworden, die meisten jedenfalls. Ich meine, ein paar Missraten hast du immer dabei, aber ja, aber was heute ist, dieses ach ja, mein Schatz, und du bist ja so lieb, mein Schatz, und tritt mir ruhig nochmal gegen das Schienbein, das macht mir nichts aus. Wenn du dich dadurch besser fühlst, mach das ruhig. Diese Erziehung führt uns dorthin, wo wir jetzt sind. Da sind wir genau in der Gesellschaftsform angekommen. Das war früher nicht so. Ganz klar zu sagen. Man muss da ja auch sehr vorsichtig sein, was man sagt und wie man sagt. Sonst ist man da ruckzuck, ja, weißt du selber. Ja.
Dieter,
Ja.
als kurzer Recap, das Jahr zusammengefasst in drei, vier Sätzen, wie hast du es für dich erlebt?
Schwer zu sagen, sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Auf mentaler Ebene habe ich sehr viel Zorn, sehr viel Wut gespürt. Auf menschlicher Ebene, uns geht's gut, wir sind gesund, mehr oder weniger, wir können alles tun, was wir wollen im Prinzip, und das ist wichtig. Also das Jahr war, das war in Ordnung.
Das heißt, es kann 2024 so nicht weitergehen, aber es könnte noch besser sein. Also es könnte besser sein.
Ich sage mal, wir bräuchten eine kleine Revolution in Deutschland, politisch gesehen. Das wäre schön, das würde mir gefallen, da würde ich mitmachen. Aber ja, sonst hoffen wir, dass alles so weitergeht.
Gut, in dem Sinne, ich stell mir die letzten 10 Minuten unter uns und unter den Zuschauern auch gespannt. Ich stelle mir die letzten 10 Minuten die ganze Zeit die Frage, man kannst das so raushauen oder kannst das nicht so raushauen? Und du kriegst nicht mal ein beschissenes Statement am Ende hin, ohne nochmal irgendwie eine komplette Revolution vom Gange zu schubsen. Aber es ist okay. Es ist vollkommen okay. Jetzt wird's zu
Heute ist
Ende.
Rennen. Heute ist es Rennen.
Heute
Heute
vollkommen.
machen wir Revolution, ist kein Problem. Morgen machen
Dann.
wir Kaffee. Peace and Happiness.
Genau. Wir sind trotzdem immer noch die großen Freunde von Love and Peace und liebe Freundinnen und Freunde des JWR Podcasts, das war ein sehr interessantes Jahr gewesen. Wir haben am 5.3. angefangen diesen Jahres. Jetzt sind wir einige, viele Folgen später schon am Jahresende angelangt. Das heißt, wir müssen jetzt noch 3 Monate durchhalten, bis wir das Einjährige feiern können. Alle Freunde, die bisher an dieser wahnsinnig interessanten Fahrt durch die verschiedensten Themen, die wir begleitet haben dieses Jahr, mitgemacht haben. Einen großen Dank natürlich auch erstmal an alle Zuschauerinnen und Zuschauer in dem Fall, an die fleißigen Kommentare, an die ganzen Freunde, die auch immer im Live-Chat dabei sind. Und wenn wir nach jeder Folge dann 10, 15 neue Freunde dazu gewinnen, die dann auch beim nächsten Live-Chat dabei sind oder dann auch in der Kommentarsektion dann auch ihre Meinung dazu ablassen, wozu ihr auch natürlich herzlich auch wie gehabt, auch in dieser Episode gerne teilhaben dran könnt. Schreibt uns eure Meinung zu diesen verschiedensten Themen, die wir heute auch besprochen haben, gerne rein. Wir versuchen bestmöglich auch darauf einzugehen. Und ich weiß, das ist für dich ja mal ein richtiges Fest, Dieter. Ne, dann kannst du wirklich auch in diesen Austausch treten. Und am Ende des Tages ist es so, das habe ich in der ersten Sendung gesagt beim JWR Podcast. Und das sage ich auch jetzt gerne zum Jahresende, denn es geht weiter. Es tut mir leid für manche Leute. Es geht definitiv weiter. Ich muss aber auch zum Jahresende sagen, wir haben immer gesagt, dass wir uns über die meisten Themen hier im Podcast austauschen können. Und wir wertschätzen jede Meinung und anders als andere Podcasts vielleicht und anders als andere YouTube-Sendungen ist es auch ganz klar ersichtlich, dass wir, Daniel und ich dann in dem Fall, unbefangen in diese Themen reingehen, um wirklich diesen Blick dafür zu bekommen, wie kann man das als teilweise, entschuldigt bitte den Ausdruck, teilweise als normaler Mensch auch verstehen, worum es geht, aber sich trotzdem manchmal selber einzugestehen vermag, dass man sich vielleicht, wie manche Zuschauer mir auch im Laufe des Jahres selber persönlich mal gesagt haben, manchmal auch sehr, sehr viele Gedanken darüber machen, über das, worüber wir reden. Und das ist das Einzige, was Dieter wichtig ist, das, was mir wichtig ist, was dem JWR-Podcast wichtig ist. Am Ende des Tages geht es darum, Menschen dazu zu animieren, zu diskutieren, um zu schauen, welcher Weg könnte denn nicht der richtige, sondern für jeden Einzelnen der sinnvollste sein.
Der Machbare sein, der Machbare und der Evolutionäre, der Weiterentwicklungsweg sein. Das ist ganz wichtig, finde ich, dass wir uns weiterentwickeln in unserem Denken, dass wir Möglichkeiten in Betracht ziehen und dann machen wir einen guten Tag und ein gutes Jahr und dann passt das. Evolution, Baby, Evolution. Das sagte Paul.
Evolution.
Ja, das sagte der Paul schon damals.
Evolution, Baby. Ein gutes neues Jahr. Wir sehen uns 2024 wieder. Dankeschön, gute Nacht. Und Dieter, mach das Schlusswort aber bitte. Bitte nicht wieder irgendwas, wo ich wieder drüber nachdenken muss, ob man es so veröffentlichen kann.
Nein, das, was du nicht veröffentlichen kannst, schneid einfach raus. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe da kein Problem mit. Ich bin halt kritisch. Ich bin nicht ganz einfach. Das weiß ich doch. Wenn ich einfach wäre, wäre einfach. Das könnte jeder. Das kann, was ich kann, kann nicht jeder. So einfach ist das. Das soll ein Schlusswort sein. Ist das
Und
okay?
das war's, da mache ich einfach aus.
Was?